ARD.
Wir sprechen heute über einen Fall, der dich, Elke, ziemlich beschäftigt hat. Es geht um einen Raubüberfall auf eine Bar, was ja für sich genommen in einer Metropole wie Hamburg jetzt noch nicht so besonders ist. Womit ich sagen will, du wirst schon den einen oder anderen Prozess, der sich darum gedreht hat, mitverfolgt haben. Warum hat dich denn dieser eigentlich so sehr in den Bann gezogen?
Na, ich musste selber erst mal darüber nachdenken, was es jetzt genau war, was mich in diesem Fall so fasziniert hat. Aber dann ist es mir klar geworden. Der Grund ist, dass die Täter so wahnsinnig jung waren. Die waren bei der Tat nämlich erst 16, 18 und 20 Jahre alt. Also im Grunde mehr oder weniger, Anna, das Alter unserer Söhne. Und ich habe diese Jungs dann irgendwie immer so mit den eigenen verglichen und die ganze Zeit gedacht, krass, also wie unterschiedlich ein Leben auch in so jungen Jahren schon verlaufen kann. Und ich meine, klar, natürlich abstrakt weiß man das ja, ne? Aber da so diesen direkten Vergleich zu ziehen, das fand ich irgendwie total eindrucksvoll. Und dann kommt auch noch dazu, dass zwei dieser Täter auch noch Brüder sind und beide wegen versuchten Mordes angeklagt. Also im Wissen, wenn sie verurteilt werden, dann landen beide ziemlich lange im Knast. Ich weiß jetzt ja nicht, wie viele Kinder diese Familie insgesamt hat, aber ich dachte die ganze Zeit, boah ey, die armen Eltern, da landen womöglich gleich zwei Söhne für wirklich lange Zeit im Gefängnis.
Diesen Fall, den erzählen wir euch heute und wir sprechen dabei auch über die Frage, wenn mehrere Täter zusammen einen Plan aushecken, müssen sich dann eigentlich alle für alles zusammen verantworten, also auch für das, was die anderen getan haben.
Gerichtssaal 237. Elke Spanner und Anna Rüther über Recht und Gerechtigkeit. Ein Podcast vom NDR.
Ja, herzlich willkommen. Ich bin Elke Spanner. Ich bin Gerichtsreporterin in Hamburg und ich sitze bei allen spannenden Prozessen mit im Saal.
Mein Name ist Anna Rüther. Auch ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Diesen Podcast, den findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Als erstes allerdings erscheint er immer in der ARD Audiothek. Da könnt ihr ihn am besten gleich abonnieren. Und dieser Fall ist tatsächlich auch für mich ein ganz besonderer, weil ich nämlich erstmals mit ins Gericht gegangen bin. Das habe ich mir schon ganz lange vorgenommen, Elke, aber in diesem Fall hattest du einfach im Vorfeld schon so viel davon erzählt, dass ich dachte, das ist der Fall, da gehe ich zur Urteilsverkündung einfach mal mit, um zu gucken, was eigentlich so dein täglich Brot ist und wie es eigentlich im Gericht so ist. Kleiner Spoiler. Ich fand's wirklich super. Und wer weiß, vielleicht ergibt sich ja im Laufe der Folge mal die Gelegenheit, dass ich ein bisschen darüber erzählen kann. Aber jetzt fangen wir erstmal an. Elke, es geht in den Oktober 2023.
Ende Oktober 2023, der genaue Tag ist unbekannt, aber auch nicht so wichtig. Da sind zwei junge Männer in einem Kiosk mit so einer Sportsbar in Altona, um da an einem Spielautomaten zu daddeln. Wir nennen die beiden hier mal Malik und Ömer. Eigentlich heißen die beiden anders. Malik ist 20 Jahre alt, Ömer ist 16. In diesem Kiosk treffen die beiden einen losen Bekannten von Malik. Einen Mann, der laut Malik so einen Ruf hat. Dieser Bekannte erzählt ihm, dass in einer Bar ganz in der Nähe, in der Schöpplerstraße in Altona, regelmäßig illegale Pokerrunden stattfinden sollen. Da gäbe es einen Kellerraum, in dem sich Männer treffen und heimlich zocken würden. Zwischen 50.000 und 80.000 Euro, sagt dieser Mann, würden da dann einfach so auf dem Tisch liegen. Die könnte man sich doch holen, schlägt er vor. Also mit anderen Worten, der Bekannte schlägt Malik vor, die Bar, diese Pokerrunde zu überfallen. Malik und Ömer, die sagen umgehend zu. Bis zu 80.000 Euro auf einen Schlag, die Versuchung, schnell das große Geld zu machen, ist groß. Sie einigen sich mit diesem Tippgeber auch gleich auf die Modalitäten. Der Tippgeber soll das Fluchtfahrzeug samt dem Fahrer stellen. Malik soll noch einen dritten Mann für den Überfall organisieren. Er und seine Kumpels würden dann die eine Hälfte der Beute bekommen und der Tippgeber die andere Hälfte. Malik und Ömer beginnen auch direkt damit, alles zu planen. Am folgenden Wochenende fahren sie mehrfach an dieser besagten Bar vorbei, um schon mal alles auszukundschaften. Bei der Bar handelt es sich um das Blue Lagoon. Das ist eine Cocktailbar in der Schepplerstraße in Altona.
Wobei, Cocktailbar klingt jetzt, finde ich, deutlich doller, als es wirklich ist. Ich hätte es jetzt mehr so, naja, Kaschemme oder so genannt. Die blaue Lagune liegt zwischen Hochhäusern und so Rotklinkerblocks, Lamellen vorm Fenster, kannst also auch nicht von draußen mal reinluschern oder so. Ist jetzt keine Lokalität, wo man auf dem Nachhauseweg oder wo wir beide auf dem Nachhauseweg nochmal sagen würden, komm, ein Absacker geht noch.
Malik und Ömer, die schauen sich da jedenfalls alles ganz genau an und kundschaften auch die ganze Umgebung aus. Und sie sind auch weiter in Kontakt mit diesem Tippgeber, der im Hintergrund auch mit der Vorbereitung beschäftigt ist. Er organisiert, wie abgesprochen, das Fluchtauto und offenbar organisiert er auch noch einen weiteren Mittäter für den Überfall. Die Männer besprechen, wie sie genau vorgehen wollen. Der Plan ist, alle sollen sich maskieren, dann schnell in die Bar reinstürmen, die Gäste oben in Schach halten, während einer dann runter in den Keller zu dieser illegalen Pokerrunde gehen soll. Dieser Täter soll dann die Spieler unten auch mit einer Waffe bedrohen, sich das Geld auf dem Tisch schnappen und abhauen. Alle wollen dann mit der Beute ins Fluchtauto springen und los. Malik und Ömer, die besprechen auch, welche Waffen sie mitnehmen wollen. Die Rede ist da von einer Schreckschusspistole und einem Messer. Damit wollen sie dann die Gäste oben einschüchtern. Der Tippgeber sagt dann auch, wann die nächste Pokerrunde im Blue Lagoon stattfinden soll. In der Nacht des 7. auf den 8. November 2023. Das ist die Nacht, in der die Bande zuschlagen will. Am späten Abend des 7. November treffen sich Malik und Ömer mit einem weiteren unbekannten Täter in der Nähe des Blue Lagoon. Sie treffen sich dann in so einer Sackgasse vor einer Grundschule. Es ist 23.40 Uhr. Da vor Ort erfahren sie, dass einer der Mittäter kurzfristig abgesprungen ist. Das ist jetzt wirklich ungünstig, denn sie wollten zu viert in die Bar rein. Ömer, der hat aber spontan eine Idee. Er ruft einfach mal seinen älteren Bruder Kemal an. Dessen Namen haben wir übrigens auch geändert. Kemal, der ist 18 Jahre alt und sofort zu allem bereit. Alles klar, sagt er. Ich komme und ich bringe eine Machete mit. Eine halbe Stunde später, um 0.14 Uhr, ist Kemal da.
Das ist schon komisch, wenn du es jetzt so alles erzählst, wo ich die beiden ja auch tatsächlich leibhaftig vor Augen habe. Und was ich auch komisch finde, dass dieser Kemal zu Hause liegt, vielleicht gerade eine gute Serie geguckt hat und alles niederlegt, Machete aus dem Regal greift und losläuft, quasi aus Langeweile oder so.
Offenbar scheint es wirklich so zu sein. Kemal kommt also dazu. Jetzt sind sie zu viert, bewaffnet mit der Machete, einem Brecheisen, einem sogenannten Kuhfuß, einem Messer und einer Schreckschusspistole. So ziehen sie los zum Blue Lagoon. Um 0.49 Uhr kommen sie an der Bar an. Sie ziehen sich, wie abgesprochen, davor noch ihre Masken vors Gesicht und stürmen rein. Oben in der Bar sind 7 Gäste. Die sitzen da an 2 Tischen verteilt, sie essen und trinken was, manche von ihnen spielen Karten. Die Täter, wie gesagt, sie stürmen rein, sie rufen laut Überfall. Sie halten ihre Waffen vor und bedrohen die Gäste damit. In dem Moment kommt ein Mann die Treppe aus dem Keller hoch, er war da wohl auf der Toilette. Malik, der eilt sofort zu ihm hin, hält ihm eine Waffe vor und verlangt von dem Mann, mit ihm die Treppe runter in den Keller zu gehen.
Dahin, wo jetzt also die Pokerrunde und das viele Geld sein soll.
Zur Pokerrunde, aber jetzt kommt's, da ist überhaupt keine Pokerrunde. Der Kellerraum ist leer, niemand da. Malik läuft wieder hoch. Jetzt ruft er, wer ist hier der Chef? Als sich ein Mann meldet, verlangt Malik von ihm, dass er die Spielautomaten öffnen und das Geld da herausgeben soll. Aber dieser Chef, der Inhaber des Blue Lagoon, der hat gar keinen Schlüssel für die Automaten. Er öffnet dafür immerhin dann die Kasse hinter dem Tresen und hält Malik das Geld hin. Das sind 40 Euro. Jetzt ist endgültig klar, dass die Sache ein riesen Reinfall ist. Die Täter verlangen von den Gästen dann noch das Geld, das sie in den Hosentaschen haben. Dabei bedrohen sie sie auch weiter und 2 Männer werden dann durch diese Machete auch verletzt. Einer an den Händen, ein anderer am Hinterkopf. Und dann passiert was, womit niemand gerechnet hat. Die Gäste wehren sich plötzlich. Sie springen plötzlich auf und werfen Aschenbecher und Stühle in Richtung der Täter, einer sogar einen Tisch. Malik ruft den anderen zu, Rückzug. Die Täter stürmen raus. Aber als sie draußen sind, da sind sie nur zu dritt. Einer fehlt. Den Gästen in der Bar ist es gelungen, den 4. Täter festzuhalten. Als das klar ist, stürmt einer aus der Bande sofort in die Bar zurück.
Das klingt schon nach einem ziemlichen Kuddelmuddel. Und vor allem, wer hier welche Rolle spielt, das ist genau die zentrale Frage, um die es sich dann auch im Prozess dreht.
Dann, als der Täter in der Bar zurück ist, fällt ein Schuss. Der Gast, der den Mittäter festhält, wird getroffen und er bricht zusammen. Denn dieser Schuss, der stammt nicht aus der mitgebrachten Schreckschusspistole, sondern aus einer scharfen Waffe. Also eine richtige Pistole und die Kugel, die hat den Mann am Bauch getroffen. Das Projektil ist im Unterbauchfettgewebe stecken geblieben. Der Gast wird aber schwer verletzt und muss im Krankenhaus umgehend notoperiert werden. Der gesamten Bande gelingt dann die Flucht.
Das alles ist schlimm genug, aber eins kann man zum Glück festhalten. Es ist niemand zu Schaden gekommen im Sinne von, es haben alle überlebt.
Genau, dieser Gast hat auch überlebt. Malik, der springt mit einem Komplizen in das Fluchtauto und rast davon. Ömer und sein Bruder Kemal, die rennen zu Fuß los. Auf dem Weg kommt ihnen ein junger Mann auf einem Elektroroller entgegen. Den halten sie an. Sie halten ihm das Messer an den Hals und verlangen diesen E-Scooter raus. Und mit dem Roller fliehen sie dann. Irgendwo werfen sie ihn dann in eine Ecke und gehen nach Hause. Ein halbes Jahr lang passiert in diesem Fall nichts. Die Polizei ermittelt, hat aber zunächst keine Spur zu den Tätern. Am Tatort konnte sie zwar einen Schuh, einen Hoodie und einen Rucksack sicherstellen. Wem diese Sachen gehören, das ist aber zunächst unbekannt. Dann aber gibt es doch Hinweise auf die möglichen Täter und im Verlauf der weiteren Ermittlungen erhärtet sich dann auch der Verdacht. Im Juni, also ein halbes Jahr später, verhaftet die Polizei dann Malik, Ömer und Kemal. Der vierte im Bunde ist zu diesem Zeitpunkt nach wie vor unbekannt. Die drei, also Malik und die beiden Brüder, die kommen in Untersuchungshaft und die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen sie. Sie klagt alle drei wegen schwerer räuberischer Erpressung und vor allem wegen versuchten Mordes an. Am 19. Dezember 2024 beginnt vor der großen Strafkammer 27, das ist eine Jugendstrafkammer, der Prozess.
Ich habe die drei ja mal im Prozess gesehen, also später zur Urteilsverkündung. Und da saßen echt drei sehr, sehr junge Typen, hattest du ja vorhin schon gesagt, fast noch Kinder. Besonders gut beobachten konnte ich die beiden Brüder, also den jüngeren Ömer und Kemal. Die saßen jeweils neben ihren AnwältInnen, wenige Meter von mir entfernt. Nicht so gut sehen konnte ich Malik, weil der schlicht mit dem Rücken zu mir saß. Also da konnte ich jetzt keine Gesichtsregungen oder so erkennen. Aber bei den anderen beiden halt schon. Und ich finde, die hätten nicht unterschiedlicher sein können.
Findest du? Ich finde, die sehen sich wahnsinnig ähnlich.
Ja, vielleicht im Gesicht schon so. Also der eine hatte sehr viel längere Haare als der andere. Aber ja, geschenkt. Ich finde, auch die Gesichtszüge sind schon ähnlich. Aber die Mimik und die Gestik und die Reaktion fand ich extrem unterschiedlich. Also Kemal, ganz ordentlich in Weiß gekleidet, hat fast durchweg starr nach geradeaus geguckt, nicht nach links, nach rechts, mal einen schüchternen Blick zu seinem kleineren Bruder, aber quasi regungslos. Und sein kleiner Bruder, ganz anders fand ich jedenfalls, also eine ganz, ganz andere Frisur, der scheint in der Zeit gar nicht mehr nachgeschnitten zu haben, also ganz, ganz lange Haare fand ich. Und der hat gestikuliert, geflirtet, gezwinkert. Da muss hinter uns in den Zuschauerräumen seine Freundin gesessen habe oder eine sehr, sehr gute Bekannte. Da war, fand ich, viel Bewegung zu sehen. Ich fand, er hat auch mal versucht, richtig sich zu unterhalten. Ist natürlich nicht gelungen durch die Trennwand, aber ich fand, da war sehr viel los und eben ganz, ganz anders als der große Bruder. Und vor allem hatte ich das Gefühl, dass der Kleine nicht eine Sekunde zugehört hat, was eigentlich von der Richterbank da kam. Also der hat viel mehr in unsere Richtung als in die Richtung nach vorne guckt. Also das
finde ich echt eine sehr interessante Beobachtung. Beim Auftakt kann ich sagen, war es noch ein bisschen anders. Da sind die alle wirklich sehr scheu einfach in den Saal reingehuscht, haben kaum nach hinten geguckt, sich hingesetzt, basta. Aber im Laufe des Prozesses sind sie dann etwas aufgelockert offenbar.
Und was ich mir vorstellen kann, was in beiden Momenten gleich war, war die Fülle der Zuschauer und Zuschauerinnen. Also als ich da war, war es ja wahnsinnig voll. Und da dachte ich auch schon die ganze Zeit, boah, die armen Eltern, das muss ja bei dir am 19. Dezember zum Auftakt noch viel krasser gewesen sein, weil da ja so das erste Mal dieser Moment der Kinder vor Gericht gewesen sein muss und die Kinder in Haft. Und dann kommen die vermutlich aus der Untersuchungshaft mit Handschellen vorgeführt. Also das muss ja ein fürchterlicher Moment gewesen sein.
Ja, genau so ist es auch, ne? Und hier war es auch wirklich so beim Auftakt, dass sehr, sehr viele Familienmitglieder gekommen sind. Vor allem, also von allen Angeklagten waren die Eltern da und auch viele weitere Angehörige und Bekannte. Die konnte ich jetzt natürlich nicht alle zuordnen. Ich weiß ja nicht genau, wer da wer ist. Aber ich weiß zum Beispiel, dass auch die Großmutter von Malik mit da war. Die wurde von seinem Vater immer reingefahren. Die ältere Frau sitzt im Rollstuhl. Und da war es dann so, dass Malik ihr, als sie reinkam, dann auch so eine Herzensgeste zugeworfen hat. Aber sonst, wie gesagt, haben die nicht viel Kontakt nach hinten aufgenommen. Das war beim Auftakt, waren die sichtlich wirklich sehr, sehr nervös und eingeschüchtert von der Situation. Riesensaal, es war im 300, der größte, den es gibt im Strafjustizgebäude. Also wenn du da reinkommst, bist du schon von Ehrfurcht erfüllt und dann natürlich sehr, sehr viele Menschen mit im Saal. Interessant war noch, dass Ömer zu dem Zeitpunkt, da war ja zu der Tat erst 16 Jahre alt und als der Prozess losgeht, ist er nun gerade 17. Und weil er eben noch minderjährig ist, dürfen seine Eltern mit vorne bei ihm im Saal sitzen, also direkt hinter ihm und seinem älteren Bruder Kemal. Die müssen nicht mit hinter die Trennscheibe, wo alle anderen sind und ich dann ja irgendwie auch. Sie können ihm so zumindest ein bisschen näher sein. Los geht's dann damit, wie immer in Prozessen, dass die Staatsanwaltschaft die Anklage verliest. Sie wirft allen dreien versuchten Mord an diesem Gast vor, auf den geschossen wurde. Einen versuchten Mord aus Habgier.
Also es hat zwar nur einer geschossen, aber die Annahme ist eben, dass alle drei zusammen hinter diesem Plan stecken. Und das ist eben genau die Frage, die wir zu Anfang aufgemacht haben. Wenn mehrere Täter zusammen einen Plan aushecken, müssen sich das dann auch alle zurechnen lassen.
Ich sage an der Stelle vielleicht mal was Grundsätzliches dazu. Da geht es um die sogenannte Mittäterschaft, wie es dann juristisch heißt. Und das geht davon aus, wenn du als Bande einen gemeinsamen Plan ausheckst und innerhalb dieses gemeinsamen Plans die Aufgaben arbeitsteilig verteilt sind, dann müssen sich alle alles zurechnen machen, was alle tun. Also einer steht Schmiere, einer bedroht die Gäste, einer holt die Waffe raus. So, wenn das vorher so abgesprochen ist, ein Plan, dann müssen alle sich alles zurechnen lassen. Das setzt aber natürlich voraus, dass das, was die Einzelnen dann tun, auch von diesem gemeinsamen Plan überhaupt umfasst war. In diesem Fall also, übertragen auf unseren Raubüberfall, haben die anderen alle gewusst, dass einer eine scharfe Pistole dabei hatte und haben sie zumindest in Kauf genommen, dass der dann damit auch schießt. Das ist die zentrale Frage in diesem Prozess.
Also das heißt, wenn wir uns in unserer Doppelkopfrunde einen Mordplan aushecken, ich fahre das Auto, du hast das Gift, unser Marek steht Schmiere, ein Mediengestalter stellt die Räumlichkeiten zur Verfügung und wir alle wissen, am Ende des Abends stirbt einer. Dann heißt das vor Gericht, wir sind alle vier schuldig.
So. Genau, dann können wir alle vier wegen Mordes verurteilt werden. Genauso sieht es aus und hier geht es eben jetzt um die Frage genau, wer wusste von dieser Pistole, also erstmal natürlich, wer hatte die Pistole überhaupt dabei, wer hat geschossen, wer wusste davon und wer hat das gebilligt, dass eventuell auf einen Gast geschossen wird. Die Staatsanwältin, die geht in ihrer Anklage davon aus, dass Kemal geschossen hat, der ältere dieser beiden Brüder.
Der ganz spontan dazugestoßen ist, der die Machete aus dem Regal gegriffen hat und in letzter Sekunde dabei war.
Ja, genau der. Die Version der Staatsanwältin sieht so aus: Ömer, also der jüngere Bruder, war derjenige, den die Gäste festgehalten haben. Und Kemal, der hat dann geschossen, um seinen kleinen Bruder zu befreien. Den wollte er laut Anklage eben nicht allein in der Bar zurücklassen und selbst abhauen. Das ist die Version der Anklage. Damit, mit der Verlesung der Anklage, ist der erste Prozesstag dann auch schon vorbei. Weiter geht's dann zwei Wochen später, am 6. Januar 2025. An diesem zweiten Verhandlungstag sagen dann die Angeklagten aus. Ihre VerteidigerInnen verlesen eine Erklärung für sie. Los geht's mit dem Anwalt von Malik. Der legt für Malik ein Geständnis ab. Malik räumt darin ein, beim Überfall beteiligt gewesen zu sein. Er sagt, er habe die Chance gesehen, schnell sehr viel Geld zu erbeuten. Das Ganze habe nach einem ganz einfachen Job ausgesehen. Also er dachte einfach, sie wollten spät in die Bar rein, wenn bei dieser Pokerrunde schon das ganze Geld ausgespielt ist. Und er sagt aber, eine Verantwortung für diesen Schuss, die weise ich weit von mir. Es sei nur abgesprochen gewesen, Schreckschusspistolen mitzunehmen. Von einer scharfen Pistole habe er, Malik, nichts gewusst. Er erzählt dann noch, als alle aus der Bar rausgestürmt waren und er zum Fluchtauto kam, da habe der Fahrer ihm zugerufen, da ist noch einer drin. In dem Moment habe er aus der Bar heraus einen lauten Knall gehört. Er sei dann selber mit dem Fluchtauto schnell abgehauen. Erst am nächsten Tag habe er in der Zeitung gelesen, dass ein Gast durch eine scharfe Pistole verletzt wurde. Da sei er, also ich bin immer noch bei Malik, in Panik geraten und sei deshalb erstmal in die Türkei abgehauen. Da war er dann wohl ein paar Wochen. Und er sagt jetzt wörtlich in dieser Erklärung, die sein Anwalt für ihn verliest: Ich verstehe nicht, warum es jetzt heißt, dass wir alle den Schuss mit zu verantworten hätten. Als nächstes kommt die Erklärung des Anwalts von Kemal, also des älteren der beiden Brüder. Auch er, Kemal, gesteht, bei dem Überfall dabei gewesen zu sein. Und er gesteht auch, dass er die Machete dabei hatte. Er weist aber auch den Vorwurf entschieden zurück, dass er mit der scharfen Pistole geschossen hat. Er spricht von einer Fehlannahme der Anklage, dass er es war. Sein Anwalt sagt, wir sind optimistisch, dass sich das im Prozess auch so bestätigen wird. Und dann, last not least, auch die Anwältin von Ömer bestreitet für ihn jede Beteiligung an dem Schuss. Auch Ömer habe weder gewusst noch gewollt, dass überhaupt jemand eine scharfe Pistole dabei hatte. Er selbst, sagt Ömer, hatte eine Schreckschusspistole dabei.
Also, alle drei bestreiten es gewesen zu sein. Klar ist, einer muss es gewesen sein. Wobei, da war ja noch dieser ominöse Vierte. Kann der nicht schlicht der Täter gewesen sein? Wo ist denn der hin verschwunden?
Ja, diesen unbekannten Vierten gibt's auch noch. Da verrät natürlich niemand, wer das war. Also da wird kein Name genannt im Prozess. Und es ist jetzt genau die Frage, was ist mit diesem Mann und halt überhaupt die große und zentrale Frage, wer hat geschossen und wer hat von dieser Pistole gewusst? Eine Woche später kommt dann der erste Zeuge. Das ist der Gast im Blue Lagoon, auf den da bei diesem Überfall geschossen wurde. Auch er, dieser Zeuge, spricht von 4 Tätern. Und er erzählt erstmal, wie es dann für ihn war. Also wie er gerade aus dem Keller von der Toilette hochkam, als er oben Geschrei hörte und ihm dann auch schon ein Täter auf der Treppe entgegenkam. Der habe ihm direkt eine Pistole an den Kopf gehalten und gefragt, wo die Pokerrunde sei. Sind halt wieder runtergegangen, haben gesehen, nix Pokerrunde, kam halt wieder hoch. Und er sagt, als sie wieder hochkamen, da sei der Anblick in der Bar für ihn ein echter Schock gewesen. Ein Täter habe einem Gast die Machete an den Hals gehalten, ein anderer einem anderen Mann ein Brecheisen an den Kopf. Er sagt, das war wie im Film. Dann sei es eskaliert. Also die Gäste hätten sich alle wie auf einen Schlag gewehrt. Alle hätten sich irgendwas geschnappt und auf die Räuber geworfen. Er selbst den Tisch und hat den dann nach vorne katapultiert. Daraufhin seien die Räuber eben auch alle abgehauen. Aber dann, sagt er, kam einer wieder rein, rief, jetzt bringen wir euch alle um und schoss. Und er sagt, dieser Zeuge, der Mann, der geschossen hat, das war dieselbe Person, die mit mir erst im Keller war.
Das weicht dann aber deutlich von dem ab, was die Staatsanwaltschaft sagt. Die sagt ja, im Keller war Malik, geschossen hat Kemal.
Ja, das ist ein Widerspruch, genau. Es weicht ziemlich von der Version der Staatsanwältin ab. Aber man muss sagen, dieser Zeuge, der bleibt insgesamt auch weiter widersprüchlich. Er beschreibt dann nämlich den Mann, der das alles gewesen sein soll. Und plötzlich zeigt er dann auf Kemal und sagt, ich glaube, das war er hier.
Kemal soll wiederum gar nicht im Keller gewesen sein.
Eben. Also von einer Antwort auf die Frage, wer da geschossen hat, ist der Prozess an diesem Tag gefühlt irgendwie wirklich weiter entfernt als je zuvor. Und dieser Zeuge erzählt dann auch noch, dass er 8 bis 10 Tage im Krankenhaus bleiben musste. Die Kugel musste rausoperiert werden und er war auch noch an der Hand verletzt. Und bis heute hat er kein Gefühl in seinem Daumen mehr. Aber wie gesagt, es ist komplett offen, wer war der Schütze. Aufschluss darüber erhofft sich die Kammer dann von einem Schmauchspurgutachten. Für dieses Gutachten kommt am 28. Februar eine Sachverständige. Diese Sachverständige, die ist Chemikerin und sie hat alle Asservate untersucht, die da am Tatort sichergestellt werden konnten. Also eine Schreckschusspistole, ein Baseballcap, ein Rucksack, ein Hoodie, dazu die Patrone, die aus dem niedergeschossenen Mann rausoperiert worden war und die Patronenhülse, die noch am Tatort gefunden wurde. Außerdem hat diese Sachverständige noch die Griffe an diesem E-Roller untersucht, mit dem die beiden Brüder ja vom Tatort geflohen sein sollen. An fast allem hat sie auch Schmauchspuren gefunden, in unterschiedlicher Dichte und Intensität. Das ist wichtig, dass es in unterschiedlicher Konzentration war, weil solche Spuren nämlich nicht nur bei dem Schützen selbst sein müssen. Das habe ich selber an dem Tag da auch erst gelernt. Letztendlich ist es so, dass auch wer in der Nähe eines Schützen steht, auch kontaminiert werden kann. Das hängt dann natürlich von der Entfernung ab, ne? Und davon, ob der Schuss im Innenraum fällt oder draußen. Aber letztendlich, es gibt dann so eine Schmauchwolke, wie es heißt, um die Pistole herum und die erreicht eben auch noch Leute, die umstehen und auch Gegenstände, die da rundum sind. Also diese Sachverständige erzählt dann ganz akribisch, wo und in welcher Konzentration genau sie wo welche Schmauchspuren gefunden hat. Und es ist aber alles so ein bisschen unübersichtlich, weil sie halt sehr viele Spuren hatte. Als sie fertig ist, stellt der Vorsitzende Richter dann nämlich die entscheidende Frage und er fragt dann, lässt dieser Befund denn jetzt Rückschluss darauf zu, wer genau die Pistole hat und wer geschossen hat, ist dadurch zu rekonstruieren, wer diesen Schuss abgegeben hat?
1a Spannungsbogen, liebe Elke. Und jetzt sag schon.
Ach, ich muss dich enttäuschen, Anna. Die Antwort ist nämlich leider nicht so eindeutig, wie du jetzt hoffst und wie es natürlich da in diesem Saal alle erhofft haben werden, zumindest die Kammer. Die Sachverständige, die sagt nämlich, es kann sein, dass man von den Spuren auf den Schützen rückschließen kann, aber es ist nicht zwangsläufig so. Wenn der Schütze nach dem Schuss irgendwas angefasst hat, dann wird die Schmauchspur auf diesen Gegenstand, den er angefasst hat, nämlich übertragen. Und auch wenn jemand in der Nähe gestanden hat, kann er eben Partikel abbekommen haben, die dann noch bei ihm nachzuweisen sind. Ich habe es ja gerade gesagt, es bildet sich dann so eine Schmauchwolke und die erreicht einfach mehr Leute als nur den Täter. Also auch aus der Anzahl der Partikel lässt sich nur begrenzt irgendwas herleiten.
Also ergo, wer genau geschossen hat, ist immer noch nicht klar.
Nein. Auf der Richterkammer sind sichtlich alle enttäuscht. Der Vorsitzende Richter, der startet dann nochmal einen Versuch. Er sagt zu der Expertin, okay, letzter Versuch, sie festzunageln. Sind von den ganzen Varianten, die jetzt hier im Raum stehen, manche vielleicht wahrscheinlicher als andere? Da sagt die Sachverständige, naja, also die Anzahl der Partikel auf dem E-Roller, die sei bemerkenswert.
Okay, und das würde dann wiederum auf Kemal hinweisen?
Hinweisen, ja, aber eben auch noch nichts beweisen. Der Prozess läuft dann noch über viele Wochen weiter mit vielen Zeuginnen und Zeugen. Am 1. April geschieht dann noch etwas ziemlich Bemerkenswertes. Der Vorsitzende Richter gibt da nämlich einen sogenannten rechtlichen Hinweis.
Also Elke, das hast du ja schon mal erklärt. Also versuche ich mich jetzt mal in einer juristischen Erklärung. Einen rechtlichen Hinweis gibt das Gericht den Prozessbeteiligten dann, wenn es zum Beispiel eine Änderung zur ursprünglichen Anklage gegeben hat.
Genau.
Also beispielsweise, das Gericht hat gesagt, wir klagen dich des Mordes an und stellt dann im Laufe des Prozesses fest, es ist gar kein Mord, sondern es ist nur, in Anführungsstrichen, Totschlag. Und dann gibt es einen rechtlichen Hinweis, um allen Beteiligten zu sagen, Achtung, die Anklage klingt jetzt anders.
So ungefähr? Ja, ungefähr so ist es. Finde ich super, dass du jetzt hier schon nach einem Jahr Podcast rechtliche Erklärung geben kannst, Anna.
So, und wie lautet nun dieser rechtliche Hinweis?
Dieser rechtliche Hinweis hier in unserem Prozess, der sieht so aus, dass der Richter sagt, es kann sein, dass die Rollenverteilung bei dem Überfall anders war, als die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage angenommen hat.
Also doch nicht Kemal.
So ist das zu verstehen. Und das verstehe nicht nur ich so. Auch bei den Angeklagten kommt die Botschaft genauso an. Und das hat wirklich spektakuläre Folgen. Der nächste Verhandlungstag ist der 23. April. An diesem Tag soll laut Plan mit dem Plädoyers begonnen werden. Die Anwälte haben ihre Manuskripte dafür auch in ihren Aktentaschen. Dann werden sie aber nochmal zu den Angeklagten runtergebeten in die Untersuchungshaftanstalt. Als die Verhandlung beginnt, ungefähr eine Stunde später, passiert dann was, womit wohl niemand mehr gerechnet hat. Malik meldet sich über seinen Anwalt zu Wort. Und er sagt, ich möchte jetzt, auch wenn ich meine Familie damit sehr enttäuschen werde, offenbaren, dass ich die Pistole dabei hatte und geschossen habe.
Krass, das ist wirklich überraschend. Kommt ein bisschen wie Kai aus der Kiste, ehrlich gesagt. Warum kommt er denn damit jetzt um die Ecke?
Also ich glaube, er stand mit dem Rücken an der Wand. Also nach diesem rechtlichen Hinweis, den der Vorsitzende Richter beim Prozessakt davor gegeben hat, wird ihm klar gewesen sein, dass das Gericht jetzt einfach weiß, dass er der Schütze war und dass er dann wohl auf jeden Fall sowieso wegen eines Mordversuchs verurteilt wird. Also hat er dann das gestanden, so interpretiere ich das, was aus seiner Sicht sowieso nicht mehr zu leugnen gewesen wäre und hat dann vielleicht gehofft, durch dieses Geständnis noch mit einer bisschen milderen Strafe davon zu kommen.
Aber ist das nicht irgendwie quasi nur so ein halbes Geständnis? Du hast ja gerade gesagt, der stand mit dem Rücken an der Wand. Und wenn man dann gesteht, ist das dann noch was wert, so ein Geständnis?
Es ist natürlich sehr viel weniger wert, als wenn du gleich zu Beginn des Prozesses ein Geständnis bringst, weil das dann ja auch den langen Prozess erspart. Und sowas wird natürlich sehr viel mehr strafmildernd anerkannt. Wenn du nur gestehst, was sowieso nicht mehr zu leugnen ist und das dann auch noch in der allerletzten Sekunde, dann ist es natürlich weniger wert, da hast du schon recht. Aber trotzdem, es ist ein Geständnis und ein bisschen zählt es auf jeden Fall immer. Und ich glaube, das wird das Kalkül von Malik gewesen sein. Er sagt dann auch noch selbst was kurz zur Begründung, warum er jetzt so spät damit kommt. Und er sagt, naja, man will unangenehme Dinge natürlich vermeiden, wenn man noch irgendwie eine Chance sieht, da rauszukommen. Und er sagt auch noch, Kemal und Ömer, die beiden Brüder, die dabei waren, die hätten von seiner scharfen Pistole nichts gewusst.
Womit Malik ja wohl deutlich versucht, die beiden Brüder vor einer Mordverurteilung zu retten.
Ja, er entschuldigt sich bei ihnen dann auch noch dafür, dass er zuvor immer versucht hatte, seinen eigenen Tatanteil so klein zu reden. Und er sagt dann auch noch abschließend, ich will in der Haft daran arbeiten, ein besserer Mensch zu werden. Für die Schlussplädoyers und das sogenannte letzte Wort der Angeklagten wird die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Da kann ich dann leider auch nicht mit dabei sein. Und am 9. Mai 2025 verkündet die Jugendstrafkammer ihr Urteil. Du warst mit, Anna, und jetzt drehe ich den Spieß mal um. Wie hast du das alles erlebt?
Oha, ich weiß tatsächlich gar nicht recht, wo ich anfangen soll. Ich fange mal von vorne an. Also für dich ist es ja alles Westentasche, für mich war es tatsächlich ein bisschen special. Also es fängt ja schon damit an, dass es sich so ein bisschen wie Flughafen anfühlt, wenn man reinkommt, wenn man durchleuchtet wird, alle Gürtel abnehmen muss. Also ich musste meinen Gürtel abnehmen. Du hast inzwischen, weiß ich ja, eine Holzuhr, damit du nicht immer deine Uhr abnehmen musst. Fand ich auch übrigens sehr spannend, nebenbei zu erfahren. Und dann kommst du über diese riesigen Flure, da finde ich schon auffallend, dass man, wenn man laute Absätze anhat, dann klingt das schon wie bei so einem Tadel, weil dieses so knallt und so laut ist. Also hohe Decken, laute Schritte, Marmortreppen fand ich nicht besonders schön, ehrlich gesagt, aber tatsächlich einflusserregend. Also auch das schon alles so sehr staatstragend. Von vornherein kommt man rein und hat so ein bisschen gerade gehen, gerade sitzen, gut sein. So war mein Gefühl. Und dann, ich weiß nicht, ob dir das überhaupt noch aufgefallen ist, Elke, dann hast du so ganz nebenbei zu mir gesagt, ah, wir müssen da mal eben, und hast was von Fotoerlaubnis gesagt und bist 3 Steppen hoch, 4 Treppen nach links, nach rechts, geradeaus. Also es war ein weiter Weg. Ich hinter dir her, hast nach links und rechts gegrüßt und so. Und irgendwann waren wir in einem Raum. Ganz nette Dame hinter so einem eher älteren Tresen, die dich sichtlich kannte, der du gesagt hast, ich brauche Fotoerlaubnis für diesen und jenen Raum. Dann griff die in die Schublade, holte einen Zettel raus, legte, Achtung, eine blaue Matrize, ich meine das ernst, so ein Durchschlag zwischen 2 Zettel. Da schrieb sie drauf, Elke Spanner, Prozess, Saal, so wie noch, macht, weiß nicht, Stempel habe ich vergessen, Unterschrift, du hast unterschrieben, 1 Zettel kriegte sie, 1 Zettel kriegtest du. Dann hat sie wahrscheinlich, das habe ich nicht gesehen, aber so kann ich es mir vorstellen, Loch reingemacht, abgeheftet unter SP wie Spanner. Und dann war klar, du darfst da fotografieren. Ich fand es wahnsinnig lustig, weil es so wenig digital ist und so wenig in die Zeit passend, dass ich dachte, das ist schon wirklich komisch. Du bist da jeden Tag und holst dir jeden Tag diese Fotoerlaubnis.
Jeden Tag aufs Neue mache ich diesen langen Weg, hole mir diese Erlaubnis und gehe wieder runter. Es ist nicht so, dass ich einmal am Anfang des Jahres meinen Presseausweis vorzeigen würde und dann hätte ich die Erlaubnis für das Jahr. Nein, jeden Tag neu.
In meinen kühnen Träumen hatte ich mir das eigentlich so vorgestellt. So, und dann fand ich es, wenn ich das so sagen darf, ein bisschen cool, weil ich so in deiner, wie sage ich denn das, in deiner Prominenz mitgeschwommen bin. Weil du ja, ja wirklich, so fühlte sich das an, weil du ja jeden kennst. Also da war so ein, ich nenne ihn mal den Hausherr, ich weiß nicht, so einer, den du mir auch vorgestellt hast, als den, der hier alles kennt, ohne den Mann läuft hier gar nichts. Und dass du dann so jede Richterin grüßt, die ganzen Pressekollegen natürlich grüßt, du kennst die ja auch, aber ich fand's schon sehr special. Und auch, dass du jedem gesagt hast, das ist übrigens Anna von unserem Podcast, fand ich auch ein bisschen gut. Also ich muss mal sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und man merkt, dass du das nicht erst seit gestern machst. Fand ich toll.
Also das freut mich natürlich, Anna, dass ich das so beeindruckt hat. Ich zeige das auch wirklich alles sehr, sehr gerne vor, muss ich sagen. Wobei ich jetzt natürlich auch darauf gehofft hatte, dass du jetzt ein bisschen schilderst, wie du diese Urteilsverkündung oder das ganze Setting da rund um das Urteil wahrgenommen hast. Also wir waren ja zusammen beim Urteil zu diesem Raubüberfall in der Scheplerstraße. Sag doch nochmal, wie du das erlebt hast. Wir standen da ja auch, bevor es losging, eine ganze Zeit lang zwischen diesen ganzen Angehörigen.
Ja, du hast recht. Ich wollte nur einmal auch deinen Alltag kommentieren. Aber du hast natürlich recht. Und das war auch tatsächlich eindrucksvoll, weil wir ja ein bisschen warten mussten, bevor es losging. Hattest mich ja vorgewarnt, es war nicht der 300, sondern ein kleinerer Saal. Es war so klar, dass wir möglicherweise nicht ganz mit reinkommen. So standen wir ja, bevor die Tür aufging, zwischen ziemlich vielen Angehörigen, Freunden, Klassenkameraden, so. Und das fand ich auch eindrucksvoll, weil es einfach so emotional war. Also so viele Frauen Tränen in den Augen hatten und da wirklich weinten. Die Väter oder Männer damit beschäftigt waren, abzuschirmen, zu gucken, wer passt hier wo vorbei. Uns auch gerne, also mich, gerne ein bisschen weghaben wollten, um sicher zu sein, dass die Cousins mit reinkommen. Alles verständlich, aber tatsächlich auch emotional sehr aufgeladen, fand ich. Ich meine, da geht's ja für die auch um sehr, sehr viel. Und dann kam mir noch die eine Gerichtsangestellte und sagte, ja, hier passen 20 Leute rein. Und wenn man mal so grob gescannt hatte, das waren deutlich mehr als 20. Also es war schon schwierig, aber dann hast du sie ja nochmal gefragt. War das so? Ja.
Ich habe sie gefragt, ob wir vorne im Saal sitzen können. Das mache ich manchmal, wenn klar ist, die Zuschauerplätze reichen nicht. Also nicht nur aus eigenem Interesse, sondern auch, um auch keine Zuschauerplätze wegzunehmen. Ich finde es natürlich sehr verständlich, dass die Angehörigen alle rein wollen, wenn so ein Urteil verkündet wird. Das finde ich sehr berechtigt. Aber ich muss eben auch rein. Das ist ein Konflikt. Und deswegen frage ich manchmal, wenn vorne noch Platz ist, ob wir vielleicht dann vor der Trennscheibe sitzen dürfen. Und manche Richterinnen und Richter machen das dann auch. Und in dem Fall war es ja glücklicherweise dann auch so.
Mhm. Und weißt du, was mir auch noch richtig nahe gegangen ist? Ich weiß nicht, ob du es auch gehört hast oder noch erinnerst. Der Vater sagte irgendwann, als er mit dir sprach, er sei so stolz auf seinen Sohn. Und das könntest du auch so schreiben.
Der Vater von Malik.
Der Vater von Malik, richtig. Und da habe ich tatsächlich länger dran gehangen, weil ich es auf der einen Seite natürlich wahnsinnig toll fand, dass er sagt, no matter what, das ist mein Sohn und ich bin stolz und der kann machen, was er will, das bleibt mein Kind und ich bin stolz auf ihn. Und so ein bisschen dachte ich ja auch, warte mal, dem wird Mord vorgeworfen. Also
Mordversuch.
Mordversuch, Entschuldigung, ich bin da ein bisschen nachlässig. Also ihm wird jedenfalls ein sehr, sehr schweres Delikt vorgeworfen. Und da ist es mit Stolz natürlich, fand ich auch gleichzeitig so ein bisschen schwer. Und seine Frau zuppelte ihm auch am Ärmel und sagte was auf einer Sprache, habe ich nicht verstanden, aber Stolz, das Wort fiel, es wirkte auf mich so ein bisschen so, als wolle sie verhindern, dass er da so drauf beharrt. So wirkt das mich, kann ich jetzt nicht wirklich beurteilen. Aber so wirkt es und ich fand es wahnsinnig spannend mitzuerleben und vor allem wahnsinnig emotional.
Das war dein Praktikumsbericht. Vielen Dank, Anna. Finde ich jetzt richtig spannend zu hören.
Ja, kriegst du nochmal, wenn du mich nochmal mitnimmst. Also, Elke, gleich gibt es das Urteil für die Jungs. Vorher habe ich aber noch einen Podcast-Tipp für euch. Ich empfehle euch diese Woche den True Crime Podcast der ARD. ARD Crime Time heißt er, mit vielen spektakulären Kriminalfällen aus ganz Deutschland, die von den Autorinnen und Autoren aus der gesamten ARD beleuchtet werden und die euch mitnehmen in ihre Recherchen und Ermittlungen. Sachlich und immer respektvoll. Immer samstags und das alle zwei Wochen. Und ich kann euch ja schon mal einen Ausblick geben auf die neue Folge. Da geht es um einen jungen Mann, der in einem Gasthaus, in einem friedlichen kleinen Ort, einen unheilvollen Plan schmiedet und am Ende 6 Menschen tötet. Wie konnte aus einem jungen, intelligenten Mann, der in guten Verhältnissen aufgewachsen ist, ein Mörder werden? Was war sein Motiv? Warum hat niemand bemerkt, was er vorhatte? Darum geht es in der neuen Folge des Podcasts ARD Crime Time in der ARD Audiothek. Wir verlinken euch das Ganze natürlich in unseren Shownotes.
Das Urteil in unserem Prozess, das sieht dann so aus. Die Kammer verurteilt Malik, den ältesten der 3 Angeklagten, wegen versuchten Mordes zu 6 Jahren und 9 Monaten Haft. Bei den Brüdern, bei Ömer und Kemal, ist der Vorwurf des versuchten Mordes vom Tisch. Die beiden werden wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung verurteilt. Kemal, der Ältere, der mit der Machete, auch noch wegen gefährlicher Körperverletzung. Er kommt für 4,5 Jahre in Haft, sein jüngerer Bruder Ömer für 3,5 Jahre.
Das Urteil wurde von dem Vater der Brüder mit so einem ganz lauten Knall gegen den Holzrahmen der Fensterfront quittiert. Ich habe es nicht gesehen, ich habe mich nur wahnsinnig über dieses Geräusch erschrocken und mich dann natürlich umgedreht und geguckt. Und das war tatsächlich kein schönes Bild. Dieser kräftige Vater, wie er direkt an diesem Schutzfenster lehnte, die Mutter daneben, die offensichtlich wieder oder immer noch geweint hat. Also für die Zuschauereien war das schon wirklich ein Schock. Und bei den Brüdern selbst, ja, Eck, ich weiß es gar nicht. Also Kemal, der Ältere, der hat, wie ich fand, gar nicht wirklich reagiert. Der hatte ja sowieso die ganze Zeit so starr geradeaus geguckt. Da habe ich gar nicht viel Regung wahrgenommen. Und bei Ömer, ich fand, der hat seine Coolness auch da gar nicht recht verloren. Auf mich, ich weiß natürlich überhaupt nicht, ob es stimmt, aber auf mich wirkt es fast so, als fände er es auch ganz cool, in seiner Vita Gefängnis stehen zu haben.
Das ist natürlich jetzt eine etwas gewagte Vermutung. Ich glaube, der ist mit seinen 17, jetzt gerade eben 18 Jahren einfach noch so unreif. Der wollte sich vor dem Publikum vielleicht einfach nicht die Blöße geben und da seine Erschütterung zeigen oder womöglich sogar in Tränen ausbrechen.
Ja, klar, kann genau so, voll genau so auch sein. Und das Entscheidende war ja dann, was das Gericht zur Pistole gesagt hat.
Genau, dazu sagt der Vorsitzende Richter, er nimmt den beiden Brüdern nicht ab, dass sie nichts von der scharfen Pistole wussten. Er sagt, das sei lebensfremd. Sie hätten den Überfall ja länger vorbereitet, zumindest Ömer, ja da zusammen mit Malik. Und die hätten den Tatort ausgespäht und es sei völlig abwegig, dass sie da nicht auch über Waffen gesprochen hätten, sondern jeder einfach sein eigenes Ding da gemacht haben will. Aber trotzdem, obwohl die Kammer glaubt, die beiden Brüder wussten sehr wohl, dass Malik eine scharfe Pistole dabei hatte, wird ihnen dieser Schuss nicht als eigener Mordversuch angerechnet. Dazu sagt der Richter, die Täter hätten zwar schon mit einer Gegenwehr der Gäste in der Bar gerechnet, aber halt auch nicht so. Und allein der Umstand, dass sie mit, wörtliches Zitat, todbringenden Waffen unterwegs waren, das würde auch nicht automatisch dazu führen, dass alle auch sich mit dem eventuellen Tod eines Gastes abgefunden hätten. Und dieser Schuss, der sei eben auch nicht mehr von diesem gemeinsamen Tatentschluss umfasst gewesen, denn zu dem Zeitpunkt seien ja alle schon im Begriff gewesen zu flüchten aus der Bar raus. Und Malik habe da dann ja noch geschossen, um seinen Freund zu befreien. Das wäre aber einfach gar nicht in dem ursprünglichen Szenario mit drin gewesen. Alle drei werden nach Jugendstrafrecht verurteilt, auch Malik. Ihm lastet die Kammer vor allem an, dass er auch nach diesem eskalierten Überfall auf die Bar mit seinen kriminellen Dingern irgendwie weitergemacht hat. Der Schuss, sagt der Vorsitzende Richter, sei kein heilsamer Schock für ihn gewesen. Malik, der war dann ja erst länger in der Türkei, da war er ja wahrscheinlich, muss man sagen, erstmal abgetaucht. Und als er zurückgekommen ist, hat er in Hamburg Drogen verkauft und er hat sich auch wieder eine scharfe Pistole zugelegt, die wurde später bei ihm gefunden. Interessant ist übrigens noch, die Eltern von Kemal und Ömer, die haben im Prozess ja immer vorne mit bei ihren Söhnen gesessen, also vor der Trennscheibe. Dieses Mal beim Urteil dürfen sie das aber nicht, sondern sie müssen mit den anderen Zuschauenden hinter die Trennscheibe. Der Grund ist, dass Ömer, der jüngere Sohn, eine Woche vorher gerade 18 geworden ist, sprich jetzt irgendwie kein Jugendlicher mehr ist. Er ist jetzt juristisch ein Heranwachsender und damit ist es jetzt mit dem Beistand der Eltern im Saal direkt hinter ihm vorbei.
Was ziehe ich denn eigentlich für ein Fazit aus dieser Folge? Ich glaube, Elke, ich habe zwei. Fazit eins wäre, ich komme auf jeden Fall noch mal mit ins Gericht.
Das freut mich.
Ja, es gibt noch eine Menge zu entdecken. Und zum Fall, ehrlich gesagt, mir fehlt bis zum Schluss der ominöse Vierte im Bunde. Da könnte ich mir schon ziemlich steile Thesen ausdenken, was der vielleicht für eine Rolle gespielt hat. Aber das wäre natürlich alles nur üble Spekulation. Eck, worüber sprechen wir denn in zwei Wochen?
Wir sprechen in zwei Wochen über einen Fall, bei dem es um brutale Gewalt, um sadistische Gewalt geht. Es geht um einen Fall, der spielt in einer sogenannten Handwerkerwohnung. Und juristisch fragen wir uns, wann eigentlich hat jemand einen Tötungsvorsatz? Da gibt es eine ganz interessante Änderung in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und die beleuchten wir anhand dieses Falls.
Klingt ein bisschen nach Triggerwarnung. Ich freue mich trotzdem drauf. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Alle Folgen immer schon zwei Wochen früher hören. Exklusiv in der ARD Audiothek. Jetzt abonnieren. Mehr Infos unter ndr.de/237.